Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Trotz der vielen Mängel lobt Präsident Jokowi das F1 Motorboot im Tobasee. Das Ministerium für Genossenschaften und UKM überwacht die Schaffung integrativer Unternehmen beim UN Escape-Treffen. Die indonesischen Soldaten helfen Bauern bei der Reisernte an der Grenze zwischen Indonesien und Malaysia. Die Verwertung organischer Abfälle wird zu einem neuen Paradigma. Indonesien und Japan werden einen Dialog zur Entwicklung der Automobilindustrie führen. Südöstlich von Sigi ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 5,5. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo lobte das World Championship F1 Powerboat F1H2O Rennen 2023 im Hafen von Mulia Raja Napitupulu im Unterbezirk Balige des Bezirk Toba in der Provinz Nord Sumatra, obwohl noch eine Reihe von Verbesserungen erforderlich sind. Dies teilte Präsident Jokowi am Sonntag, den 26. Februar, mit. Die Serie auf dem Tobasee ist die erste Serie des einsitzigen Rennboot-Wettbewerbs 2023. Laut Präsident Jokowi werden diese Veranstaltungen das Wirtschaftswachstum rund um das Renngebiet fördern, das durch Infrastrukturverbesserungen ausgeglichen werden muss. In diesem Rennen gewann Bartek Marszalek von Stromøy Racing F1 A2O Team aus Norwegen, der von der Pole Position ins Rennen ging, den ersten Platz. Bartek Marszalek konnte sich gegen Sami Seliu von Team Sharjah durchsetzen, der sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Derweil belegte Eric Stark vom Team Victory den dritten Platz. Der Titelverteidiger Sean Torrente von Team Abu Dhabi musste sich mit dem zehnten Platz begnügen. Nach dem Rennen überreichte Präsident Joko Widodo den Pokal direkt an den Sieger auf dem Podest. Das Ministerium für Genossenschaften und Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, beteiligte sich an der Beaufsichtigung der Schaffung integrativer Unternehmen in der Region auf der Tagung der Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik oder Kurz UN Escape in Bangkok, Thailand, an der 32 Vertreter der Mitgliedsländer teilnahmen. Einer der indonesischen Delegationen war Sachverständiger bei Minister für behördenübergreifende Beziehungen im Ministerium für Genossenschaften und UKM, Luhur Prajarto. Er sagte am Sonntag, den 26. Februar in Jakarta, es sei notwendig, eine öffentlich-private Partnerschaft zu bilden. Abgesehen von der Regierungspolitik spielt der Privatsektor eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung für eine nachhaltigere, integrativere und widerstandsfähigere Zukunft. Das Ministerium für Genossenschaften und Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, fördert auch die laufende Unterstützung von UNESCAP im Zusammenhang mit der Unternehmensentwicklung und der Steigerung integrativer Unternehmensinnovationen, insbesondere in Form von technischer Hilfe und institutioneller Kapazität durch Schulungs- und Mentorenprogramme, um Kapazität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Einsatzgruppe für die Grenzsicherheit von Indonesischen Streitkräften TNI, Yon Arm 19105 TRK Bogani, helfen den Reisernten im Dorf Saitekam im Unterbezirk Nungau Hulu, das an der indonesisch-malaysischen Grenze im Distrikt Sintang West Kalimantan liegt. Der Kommandant der Grenzsicherheitseinsatzgruppe Yon Arm Metrik Bogani, Oberstleutnant Edi Julian Budiargo, erklärte am Montag, den 27. Februar, dass die Anwesenheit von TNI-Soldaten nicht nur die Grenze bewacht und sichert, sondern auch immer präsent ist, um der Gemeinschaft zu helfen und die Belastung der Menschen in den Grenzgebieten zu entspannen. Die Kompostierung durch die Nutzung organischer Abfälle ist nun zu einem neuen Paradigma in der Abfallwirtschaft in Indonesien geworden. Dies teilte die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya am Sonntag, den 26. Februar, den Journalisten mit. Ministerin Siti sagte, dass die Verarbeitung organischer Abfälle zu Kompostabfall in ein Material von wirtschaftlichem Wert verwandeln könnte. Die Verwertung organischer Abfälle, entweder direkt oder indirekt, oder kann als ein Teil des Kreislaufwirtschaftsansatzes bezeichnet werden. Die Kreislaufwirtschaft umfasst nicht nur den Kontext der Abfallwirtschaft, aber auch der Kontext der Ressourceneffizienz und die Sorge um die Wertschöpfungskette. Indonesien und Japan führen erneut einen Dialog zur Entwicklung der Automobilindustrie. Eines davon ist die Elektrifizierung von Fahrzeugen und kohlenstoffneutrale Kraftstoffe, einschließlich Biokraftstoffe. Dies erklärte der Generaldirektor für Metallindustrie, Maschinen, Transport, Ausrüstung und Elektronik, oder gekürzt ILMATE, des Industrieministeriums Taufik Bawazir am Sonntag, den 26. Februar in Jakarta, bei dem 14. indonesisch-japanischen Fahrzeugsgespräch vor der Presse. Bei dieser Gelegenheit erklärte ein Beamter des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie, Fujimoto Takeshi, dass Japans jüngste Politik zur CO2-Neutralität die Förderung von Elektrifizierung, Wasserstoff und CO2-neutralen Kraftstoffen einschließt. Das Forum soll eine Plattform für strategische Partnerschaften zwischen den beiden Ländern werden und die Informationen über die aktuelle Situation und die neuesten Richtlinien, insbesondere in der Automobilindustrie, bereitstellen. Die Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG teilte mit, dass sich am Montagmorgen, den 27. Februar, im südöstlichen Gebiet von dem Bezirk Sigi in der Provinz Zentral Sulawesi ein Erdbeben der Stärke 5,5 ereignet habe. Nach Angaben der Agentur BMKG hatte das Erdbeben seinen Mittelpunkt an Land in einer Tiefe von 10 Kilometer bei den Koordinaten 1,59 südlicher Breite und 120,21 östlicher Länge, 42 Kilometer südöstlich von Sigi. Die Agentur BMKG erklärte, dass das Erdbeben nicht das Potenzial habe, einen Tsunami auszulösen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.109,94 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.265,98 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.216 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 24 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-100%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, der Kommentar hat heute das Erdbeben in der Türkei und internationale Hilfe zum Thema. Das verheerende Erdbeben, das die Türkei und Syrien am vergangenen 3. Februar erschütterte, gefolgt von internationalen Hilfsaktionen, die nach dem Erdbeben flossen, zeigt, dass die Türkei ein Land ist, mit dem man in der internationalen Arena rechnen muss. Dutzende Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Japan, Pakistan, China und Indonesien, gewährten der Türkei ebenfalls Hilfe. Auch Russland und die Ukraine, zwei Länder, die sich zum Zeitpunkt der Katastrophe im Krieg befanden, halfen ebenfalls. Die Türkei ist ein einflussreicher NATO-Mitgliedstaat, der die Ukraine unterstützt. Gleichzeitig eröffnete die Türkei aber auch eine Kommunikationslinie mit Moskau. Ankara's autonomy politik field of two politician spanun. Dinato war zum Beispiel nicht erfreut, als die Türkei russische Waffensysteme bestellte. Dank guter Beziehungen zu den beiden kriegsführenden Ländern konnte die Türkei aber auch eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung des Weizendeals im Jahr 2022 spielen. Das Abkommen ermöglicht ukrainische Getreideexporte durch das Schwarze Meer, das zuvor von Russland blockiert wurde. Die Hilfsaktion zur Bewältigung des verheerenden Erdbebens kam nicht nur aus türkei-freundlichen Ländern. Die Beziehungen zwischen der Türkei und den Nachbarländern, wie zum Beispiel Griechenland, sind nicht sehr freundschaftlich. Die beiden NATO-Mitgliedstaaten sind in Seegrenzstreitigkeiten und die Zypern-Frage verwickelt. Aber Griechenland legte nach der Katastrophe auch alle politischen Differenzen mit Ankara beiseite. Der griechische Präsident drückte via Twitter sein Beileid aus und der griechische Premierminister rief den türkischen Präsidenten an. Griechenland schickte auch Hilfe an die Türkei. Tatsächlich hatte die Erdbebendiplomatie, die nach dem großen Erdbeben, das im Jahr 1999 die Türkei erschütterte und bei dem 17.000 Menschen ums Leben kamen, stattfand, Zeit, die Spannungen zwischen Athen und Ankara abzubauen. Damals entsandte Griechenland Rettungsteams und Hunde sowie zwei Löschflugzeuge. Die Türkei wiederum leistete Hilfe. Als Athen bald von einem Erdbeben erschüttert wurde, in der Vergangenheit hat sie gezeigt, dass sie gemeinsame Hilfsaktionen nach Naturkatastrophen wie Erdbeben positiv auf die zwischenstaatlichen Beziehungen auswirken können. Ein türkischer Berater des Forschungszentrums Atlantic Council prognostiziert, dass sie die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und mit Ankara solidarischen Ländern verbessern werden. Hoffentlich. Liebe Zuhörer, soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, hier sind einige historische Ereignisse, die am 27. Februar in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welt-NGO-Tag. Der Welttag der Nichtregierungsorganisationen, oder gekürzt auf Englisch NGO, wird gefeiert, um die Beiträge von nichtstaatlichen, gemeinnützigen und unabhängigen Organisationen auf der ganzen Welt anzuerkennen und zu ehren. Der Welt-NGO-Tag wurde 2009 von einem sozialen Aktivisten namens Marcis Layers Katmanis initiiert. Der Welt-NGO-Tag hat jedoch nur internationale Anerkennung gefunden und wird am 27. Februar 2014 zum ersten Mal weltweit gefeiert. Der Begriff Nichtregierungsorganisation existierte bereits in Artikel 71 der Charta der Vereinten Nationen von 1945. Nichtregierungsorganisationen haben auch andere Namen, darunter Organisationen der Zivilgesellschaft, gemeinnützige oder gemeinnützige Organisationen, Mitgliedsorganisationen und Wohltätigkeitsorganisationen. Nun wenden wir uns den Ereignissen den 27. Februar 2010 zu, dem Chile-Erdbeben. Ein starkes Erdbeben mit einer Stärke von 8,8 hat Chile erschüttert. Die durch das Beben verursachten Erschütterungen waren auch in Peru, Argentinien und Ecuador zu spüren. Das Epizentrum lag etwa 200 Meilen südwestlich von Chiles Hauptstadt Santiago. Die Erdbeben- und Tsunami-Ereignisse forderten laut Aufzeichnungen rund 525 Menschen das Leben. alle dem Pazifischen Ozean zugewandten Küstengebiete des amerikanischen Kontinents sind erdbebengefährdete Gebiete. Liebe Zuhörer, wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem internationalen Eisbärentag. Der Tag des Eisbären wird jeden 27. Februar gefeiert. Der Tag wurde 2011 von der gemeinnützigen Organisation Polar Bears International oder gekürzt PBI ins Leben gerufen. Sein heutiges Ziel ist es, das Bewusstsein aller für den Schutz des gefährdeten Eisbären zu schärfen. Der Klimawandel ist eine große Bedrohung für die Existenz von Eisbären. Darüber hinaus hat die Jagd auch stark zum Rückgang der Säugetierpopulation beigetragen. Es ist zu hoffen, dass die Feierlichkeiten zum Internationalen Eisbärentag alle Parteien dazu motivieren, sich aktiv an den Bemühungen zum Erhalt dieses Tieres zu beteiligen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tentram. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya.
Indonesia.
Unsur Indonesian behandelt heute das Thema das Industrieministerium fördert die Aufnahme einheimischer Keramikprodukte. Das Indonesische Industrieministerium fordert die Aufnahme einheimischer Keramikprodukte, ein Schlüssel der Ausgaben aufgrund des Staatsetats APBN. Auf diese Weise können nationale Keramikprodukte Gastgeber im eigenen Land werden. Der Industrieminister August Gumiwang Kartasasmita sagte in seiner schriftlichen Erklärung am Donnerstag, den 23. Februar, dass einer der Schwerpunkte des Industrieministeriums darin besteht, dass indonesische nationale Produkte schnell eine Zertifizierung erhalten. Der Industrieminister sagte, dass die nationale Keramikindustrie im Einklang mit dem wachsenden Binnenmarkt gute Aussichten habe. Eine der Möglichkeiten für die Entwicklung der indonesischen Keramikindustrie wird durch ein potenzielles Regierungsprojekt unterstützt, nämlich der Bau der Hauptstadt Nusantara IKN, der derzeit im Gange ist. In der vom indonesischen Keramikverband ASAKI vorgelegten Roadmap für die Keramikindustrie wurde die Produktion von 551 Millionen Quadratmetern Keramik auf 810 Millionen Quadratmeter erhöht. Diese Menge sollte das Ziel für den Pro-Kopf-Verbrauch von Keramik in südostasiatischen Ländern von 3 Quadratmetern erreichen. Wenn dieses Ziel erreicht wird, wird Indonesien zum viertgrößten Keramikproduzenten der Welt und zum besten in Asien. Minister August Gumiwang betonte, dass das Industrieministerium dieses Ziel weiterhin unterstützen und begleiten werde. Darüber hinaus soll die Keramikindustrie bis 2025 eine Auslastung von über 82% erreichen. Derzeit liegt seine Auslastung bei 78%. Der Vorsitzende des Indonesischen Keramikverbandes ASAKI, Edi Sutanto, wudikte die Bemühungen des Industrieministeriums, die Nachhaltigkeit der nationalen Keramikindustrie weiter zu fördern. Die verschiedenen Maßnahmen des Industrieministeriums expandiert die nationale Keramikindustrie weiter und kann sich nach der COVID-19-Pandemie schneller erholen. Edi Wufod, die Politik des Industrieministeriums, sei Teil der Lösung der Probleme der Akteure der Keramikindustrie. Dies war insbesondere das Vorhandensein der Betriebserlaubnis und Mobilität der industriellen Aktivität IOMK, die sich während der COVID-19-Pandemie und bei der Umsetzung der Beschränkungen der Gemeinschaftsaktivitäten PPKM als sehr effektiv erwiesen hat. Das war unser Indonesien.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan. Lagi
Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah tujumu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Hölle Trawang ist ein Naturreiseziel im Dorf Gedungwungu unter Bezirk Todanan, Bezirk Blora in der Provinz Central Java. Dieses Reiseziel liegt ungefähr 32 Kilometer vom Westen des Stadtzentrums Blora oder 107 Kilometer von der Stadt Semarang entfernt. Diese Höhle liegt eigentlich inmitten des dicken Teakwaldes. Der Standort ist ja versteckt, aber diese Höhle bietet den Besuchern eine Schönheit an. In der Höhle Trawang befinden sich Stalaktiten und Stalagmiten, die vermutlich über 110 Millionen Jahre alt sind. Liebe Zuhörer, dieses Reiseziel wird die Höhle Trawang genannt, da in der Höhle ein natürliches großes Loch, das den Sonnenstrahlen in die Höhle ermöglicht und ein schönes Schattenbild bewirkt. Die richtige Zeit, um diese Höhle zu besuchen, ist am Nachmittag, weil sie ihnen mehr Schönheiten anbietet, während das Sonnenlicht durch kleine Löcher über die Höhle scheint. Sie können schöne Fotos mit dem typischen Ausblick in die Höhle schießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Höhle Trawang zu gelangen, wenn Sie von der Stadt Blora ausfahren, müssen Sie zur Kreuzung des Marks Ngawen fahren. Danach fahren Sie rechts zum Japah, Padaan, Ngapus bis zu Todanan. Von der Stadt Semarang aus können Sie über den Weg Semarang Purwodadi, Wirasari fahren. Und nachher nehmen Sie den Weg zum Kunduran, Bezirk Blora. Genau an der Kreuzung vor dem öffentlichen Gesundheitszentrum Puskesmas Kunduran fahren Sie links durch eine glatte Straße ungefähr 8 Kilometer. Im Tourismusgebiet der Trawang-Höhle mit 13 Hektar groß befinden sich 5 andere Höhle, die nicht weniger schön anzusehen sind. Sie sind die Höhle Mangga, die Gombak, die Bebek, die Kuncir und die Macan. Wenn Sie dieses Gebiet besuchen, verbringen Sie Ihre Zeit, eine von 5 schönen Höhlen zu besichtigen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit der Höhle Trawang in Central Java. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang. Semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, serah pada garis yang cerah.
sudahi,
sudahi saja.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu führen möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und die Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des Indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Memesan Makanan, auf Deutsch Essen bestellen. Ich werde jetzt ein Gespräch mit dem Titel Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng. Auf Deutsch, ich möchte gebratenen Reis. Was sollen? Dieses Gespräch findet zwischen dem Jing, einem Touristen aus Indien, und dem Kellner, der bestellte gebratenen Reis. Lass uns Ihr Gespräch anhören.
Pesan apa, Pak?
Saya ingin nasi goreng.
Liebe Hörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln und Redewendungen vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng. Auf Deutsch, ich möchte gebratenen Reis stehen. Ich werde diese Vokabeln und Ausdruckmöglichkeiten zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Saya auf Deutsch ich. Ingin auf Deutsch möchten. Nasi goreng auf Deutsch gebratener Reis. Saya ingin nasi goreng auf Deutsch ich möchte gebratenen Reis. Saya pesan auf Deutsch ich bestelle. Teh lemon auf Deutsch, Zitronentee. Saya mau. Auf Deutsch, ich will. Kopi. Auf Deutsch, der Kaffee. Tanpa gula. Auf Deutsch, ohne Zucker. Saya mau kopi tanpa gula. Auf Deutsch, ich möchte Kaffee ohne Zucker. Nasi kuning, auf Deutsch, gelber Reis. Nasi bakar, auf Deutsch, gegrillter Reis. Nasi uduk, auf Deutsch, uduk Reis. Nasi kebuli, auf Deutsch, kebuli Reis. Liebe Hörer, in einem Gespräch würden Sie den Satz Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng. Auf Deutsch, ich möchte gebratenen Reis. In dieser Rede gibt es einen Ausdruck Saya ingin. Auf Deutsch, ich möchte. Der Ausdruck Saya ingin. Auf Deutsch, ich möchte, drückt den Wunsch aus, etwas zu bestellen. Wenn Sie etwas bestellen möchten, können Sie den Ausdruck Saya ingin, auf Deutsch ich möchte, dann gefolgt von dem Wort oder Ausdruck eine Bestellung, zum Beispiel Nasi goreng, auf Deutsch gebratenen Reis. anders Beispiel. Wenn Sie etwas bestellen möchten, können Sie den Ausdruck saya ingin, auf Deutsch, ich möchte verwenden, oder saya mau, auf Deutsch, ich möchte oder ich will. Hören wir uns ein weiteres Beispiel an, wie man etwas auf Bestellung sagt. Saya pesan teh lemon. Saya pesan teh lemon. Auf Deutsch, ich bestelle Zitronentee. Saya mau kopi tanpa gula. Saya mau kopi tanpa gula. Auf Deutsch, ich möchte Kaffee ohne Zucker. Liebe Hörer, nehmen nasi goreng. Nasi goreng, auf Deutsch, gebratener Reis, gibt es in Indonesien mehrere Speisekarten aus Reis. Zum Beispiel nasi kuning, auf Deutsch, gelber Reis. Nasi bakar, auf Deutsch, gegrillter Reis. Nasi uduk, auf Deutsch, uduk Reis. Nasi kebuli, auf Deutsch, kebuli Reis. Liebe Hörer, bekommen das Programm. Lass uns Indonesisch sprechen und dann hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Pesan apa, Pak? Saya ingin nasi goreng.
Liebe Hörer, das war das Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia dengan tema Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng. Auf Deutsch, ich möchte gebratenen Reis. Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im kleinen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa. Bis bald.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer von Voice of Indonesia, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kroncong-Lied mit dem Titel Kau Selalu di Hatiku, gesungen von Bella Nadinda. Dieses Lied wurde 1967 veröffentlicht und von einer jungen Sängerin Ernie Johann populär gemacht. Es erzählt über die Treue an der Geliebten. Das Lied Kau selalu di hatiku oder du bist immer noch in meinem Herz stellt eigentlich sehr gut das Gefühl von jemandem, der sich verliebt. Kein Wunder, dass das komponierte Vedas Mara Lied zu einem Lieblingslied in der Ära 1960er Jahren geworden war. Das Lied Kau selalu di hatiku oder du bist immer noch in meinem Herz wurde dann im 1992 von Yuni Syara wieder populär gemacht. Dieses Lied wird aber auch oft in der Kroncong-Version gesungen. Liebe Musikhörer, hier ist das Lied Kau selalu di hatiku oder du bist immer noch in meinem Herz von Bella Nadinda. Gute Unterhaltung!
Terpaut jangan-jangan dulu.